Herzlich willkommen zu Mobbing ist kein Kavaliersdelikt von und mit Andrea Domenik. Der Podcast, der Betroffenen Informationen und Handlungstipps rund um Mobbing geben soll. Ob Schule, Arbeit oder Cybermobbing. Hier geht es darum, Experten und Betroffene zu Wort kommen zu lassen und das Thema breitenwirksamer zu machen und somit aus der Nische und aus der Scham zu befreien.
Ich freue mich, heute Monika Stern bei mir im Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo, liebe Andrea. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Danke, dass du da bist. Liebe Monika, wo hattest du schon Berührungspunkte mit Mobbing?
Oh weh. Tatsächlich sehr früh, nämlich meine fast ganze Schulzeit hindurch. Und ja, ich glaube, genau aus dem Grund reden wir heute drüber.
Genau. Wie hat das angefangen bei dir?
Ah, das hat schon sehr früh angefangen. Das hat schon in der Volksschule damit angefangen, dass ich nicht getauft war. Also mein damaliger Religionslehrer hat mich aus der Klasse geschmissen mit den Worten, ich bin ein Heide, ich habe hier nichts zu suchen, und hat mich quasi ausgekaut aus der Klasse, was meine Mutter auf den Plan brachte, die dann am nächsten Tag beim Herrn Direktor stand und fragt, was das eigentlich soll. Ja, und so kann man mit einem Volksschulkind nicht umgehen. Ja, also da hat es begonnen.
Hat das Auswirkungen gehabt in der Klasse dann mit anderen?
Naja, ich musste natürlich die Klasse verlassen. Damals war das noch so. Also du durftest nicht freiwillig teil sein, wenn du nicht getauft warst, sondern du musstest tatsächlich die Klasse verlassen. Ja, und das hat sich halt keiner überlegt, was das Kind dann macht, außer in der Garderobe vor der Klasse sitzen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, wie das dann weitergegangen ist. Ja, aber ich denke, ich durfte dann in der Klasse sitzen bleiben. Was ist so? Ja. Und habe halt einfach zugehört. Ja. Aber das war ja nicht alles. Ich war ja als Kind, also ich hatte einen gnadenlos tollen Vorbiss, hatte eine große Nase und mein Name war Feige. Also du kannst dir vorstellen, ich war die Ausgeburt des Lustigmachens für alle. Ja. Noch dazu hatte ich keine Markenklamotten und war nicht gut situiert damals. Und auch das war ein Grund, ja, in Summe mich zu hänseln. Und Kinder sind halt grausam, Kinder sind halt ehrlich, Kinder sagen das, was sie sich denken. Und wenn man mich als schier empfunden hat, dann habe ich das mindestens 5-mal am Tag gehört.
Von verschiedenen Leuten, oder?
Na, also die ganze Klasse war sich da immer grundsätzlich einig. Ja, und ja, das ist dann in der Hauptschule, ich habe dann in der Volksschule Schule gewechselt, weil wir umgezogen sind nach Wien. Dort wurde es dann nicht besser. Dort kam ich dann in den 5. Bezirk in eine Volksschulklasse, in der letzten Volksschulklasse wohlgemerkt, wo eben auch noch andere Themen dazu kamen, mit denen ich bislang noch überhaupt keine Berührungspunkte hatte. Also Schüler mit Immigrationshintergrund, ja, das war dann noch einmal ein Eck schwieriger, weil die haben dann noch einmal ein Schauferl oben draufgelegt, ja. Da wurde ich dann das erste Mal auch geschlagen, was ich auch nicht kannte. Also Gewalt kannte ich nicht. Das hat sich in Wien dann noch einmal zugespitzt tatsächlich. Und ja, also es war recht eine interessante Schulzeit.
Und haben das deine LehrerInnen mitbekommen?
Ach, die Lehrer waren alle allesamt total überfordert mit der Situation. Ich glaube, die waren überfordert mit der Situation der vielen unterschiedlichen ethischen Gruppen, die da waren. Die waren überfordert mit der Situation, ein Kind vor sich zu haben, ich glaube, niemand hat gewusst, wie schwer ich Dyskalkulie und Legasthenie hatte. Ich war halt einfach deppert, ne? Einfach dumm. Für alle, wurscht, ob es jetzt Lehrer oder Schüler waren, ja. Und ich war schier und dumm, na herrlich. Ja, also ich hatte wirklich viel Spaß dann in den Pausen. Jo.
Bist du verfolgt worden in den Pausen?
Natürlich, klar. Ja, also ich bin verfolgt worden. Was ich aber hatte tatsächlich, war immer ein sehr starker Schutzbedürfnis für mich selbst. Das heißt, ich habe relativ schnell eine Mauer aufgebaut und war dann relativ schnell gut im Austeilen. Also
das war deine Strategie, dich zu wehren.
Absolut. Das war meine absolute Überlebensstrategie, mich zu schützen, ja, und mich dann auch körperlich zu schützen. Also ich habe dann auch einen Selbstverteidigungskurs gemacht und habe mich dann relativ gut verteidigt.
Hat der Mama das mitgekriegt, dass das so laut in der Schule?
Na, glaub nicht. Ich glaube, dass meine Mutter und mein Stiefdad waren relativ gut, aber im Selbstbewusstsein aufbauen meinerseits. Also die haben, natürlich bin ich nach Hause gekommen und habe geweint und habe gesagt, die ganze Welt findet, ich bin so schier. Ne? Meine Mutter hat halt immer gesagt, du bist schön, so wie du bist. Und Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, also meine Mutter hat halt in ihrer knappen Zeit, die sie hatte für mich, und hat sie gut versucht, mein Selbstbewusstsein zu stärken. Sie hat immer gesagt, du lernst für dich, nicht für die anderen. Du bist so fleißig und du schaust. Und also das haben sie schon ganz gut können. Und mein Papa war der, der gesagt hat, hey komm, du gehst jetzt, mach Selbstverteidigung. Das stärkt dein Selbstbewusstsein, das stärkt dein Auftreten. Und wenn die Burma deppert sind, dann gibt's das ja noch. Das war so der Papa.
Ja. Und hat dir das geholfen?
Ja, natürlich. Also heimgehen allein in Wien in den 90ern war für mich kein Problem. Mhm. Allein in der Nacht in der U-Bahn oder spätabends in der U-Bahn zu fahren, war für mich kein Problem, denn ich hatte das Selbstbewusstsein zu wissen, wenn halt irgendwas passiert, ich kann mich verteidigen. Ja. Und mental natürlich hat es auch geholfen, weil es natürlich auch was mit dir mental macht. Es gibt die Sicherheit, ja. Und auch, ich habe dann Freundinnen gefunden und auch das gab Sicherheit, so ein bisschen, ich bin nicht allein, ja.
Sind die mit dir in die Klasse gegangen, oder?
Ja, meine beste Freundin damals mit mir in die Klasse und die anderen Mädels in die Nebenklasse, ja. Das hat sich dann in der Hauptschule verstärkt, ja, tatsächlich. Obwohl das in der Hauptschule natürlich munter weitergegangen ist. Ist eh klar, da kam man dann in die Pubertät. Ja, und da waren dann die Saga mit, schaut sich die Schirche an, die Zehnt vom Blasen oder so nette Dinge wie Hosenzehnt. Also das war permanent tagtäglich an der Tagesordnung.
Du hast ja schon gesagt, du hast die gewährt, indem es ausgeteilt hast, aber es ist trotzdem weitergegangen, oder? Es war.
Ja, natürlich. Also ich bin Gott sei Dank ausgeteilt verbal total, weil ich bin ja nicht am Mund gefallen. Das war damals auch schon so und ich habe mir das natürlich bis zum gewissen Grad gefallen lassen und bis zum gewissen Grad auch nicht. Und an manchen Tagen war es halt besser oder an manchen Tagen war es halt einfach ruhig, damit es vielleicht aufhört. Der Unterschied war halt einfach, ich bin nach Hause gegangen und zu Hause war es dann ruhig und war es dann still. Weißt du, was ich meine? Da waren dann diese Hänselungen vorbei und wenn wir uns dann im Park getroffen haben, war ich unter Menschen, die mich gemocht haben, ja, wo das keine Rolle gespielt hat.
Ja, ist ja. Der Unterschied zu heute, glaube ich, mit Handy und so weiter.
Absolut, ja.
Hast du gehofft, dass es von selber aufhört?
Ja, also ich habe tatsächlich immer gehofft, dass je älter ich werde, die Leute intelligenter werden und dass das dann irgendwann keine Rolle spielt, weil man hat ja immer gesagt, na, Schönheit kommt von innen und innere Schönheit und jemand immer gedacht, was für ein Scheiß. Ja, also in Wirklichkeit interessiert das doch überhaupt niemanden, wie ich innerlich bin, sondern alle bewerten mich immer im ersten Eindruck, was eh klar ist, nach dem Aussehen und nach den klassischen Schönheitsidealen. Ja, das ist einfach so. Ja, und verbessert hat es dann tatsächlich meinen Beruf.
Okay. Und inwiefern hat es verbessert?
Naja, weil die Sicht auf Werbung, die Sicht auf Schönheit und die Sicht auf, was man denn alles verändern kann, ja, hat dann auch meinen Blickwinkel in so jungen Jahren verändert. Ja, also mir war dann relativ schnell klar, dass die schönen Menschen, die jeder für schön erachtet hat, dass die in Film und Fernsehen und Werbung nicht echt sind, ja, oder zumindest nicht echt genug und dass es überhaupt keinen Sinn macht, diesem Ideal hinterher zu eifern. Das habe ich schon recht schnell begriffen. Also das war dann so mit 14 in der ersten Klasse der Grafischen für mich schon klar, dass das überhaupt keinen Sinn macht, dem nachzulaufen. Noch dünner, noch schöner, Nase operieren lassen, Zähne wegmachen oder so. Alles Schwachsinn in Wirklichkeit, ja. Und ich habe relativ schnell begriffen, dass die innere Schönheit ja, dass das mit meinem Selbstbewusstsein was zu tun hat. Dass es tatsächlich damit zu tun hat, wie sehe ich mich oder wie möchte ich mich sehen. Und wie wenig Rolle es eigentlich der Blick von außen spielt für mich selbst und für mein Glücklichsein und meine Schönheit.
Und wie wolltest du zu dem Zeitpunkt gesehen werden?
Ich war einfach froh, dass mich keiner sieht. Ganz ehrlich, Andrea, ich war total froh, wenn keiner hingeschaut hat, ja. Und ich war, ich kann mich erinnern, mein erster Tag, also nachdem die Hauptschulzeit, ja, kannst du dir vorstellen, eine ganz tolle war, war ich recht froh, dann an die Grafische zu kommen, weil ich bin ja dem Irrsinn verfallen. Also ich habe ja geglaubt, dass dort erwachsenere Schüler sind und dann wird alles besser. Und ich habe das ja im Vorgespräch schon erzählt. Ich bin den ersten Tag an der Grafischen angelangt, habe meine Klasse gesucht, ja. Und das war so ein langer Gang, ja. Und ich bin von hinten gekommen und ganz vorne waren die fünften Klassen und meine Klasse war neben der fünften Klasse, ja, glaube ich, damals. Auf jeden Fall musste ich durch diesen Gang und ganz vorne stand, ich weiß sogar noch, wie der junge Mann geheißen hat, aber wir wollen ihn ja hier jetzt nicht bloßstellen, stand in der Tür und schreit wirklich über diesen ganzen Gang, schaut euch den schieren Hasenzahn an, wirklich. Also, und ich habe echt geglaubt, what the fuck, schon wieder? Nee, nicht wirklich. Ja, also ich habe mich echt verfolgt gefühlt in dem Moment. Ja. Da haben wir gedacht, super, jetzt geht das 5 Jahre genauso weiter, wie es vorher war.
Und wie war der Reaktion drauf? Weißt du das noch?
Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich ganz furchtbar geschämt.
Ja, verständlich. Verstehen.
Ich bin halt durch mit erhobener, also meine Überlebensstrategie, ne? Erhobener Kopf, dadurch. Du Arsch als Antwort und bin oder irgend sowas, ich weiß gar nicht mehr, was ich geantwortet habe, ja vielleicht gar nichts gesagt, ja. Gedacht habe mir auf jeden Fall du Arsch und bin da durch. Ja, und bin halt einfach durch, ja. Augen zu und durch. Ganz einfach.
Und ist dann besser geworden in die 5 Jahre oder was da?
Ja, natürlich ist es dann besser geworden. Also Punkt A, man wird ja tatsächlich erwachsener. Punkt B, man hört es halt einfach nicht mehr, ja. Und ich habe dann einfach so viel innere Arroganz nach außen ausgestrahlt, dass es einfach an mir abgeprallt ist. Und dann war es auch nicht mehr interessant. Interessant ist es ja nur, wenn es Leute hast, die drauf mit einsteigen. Und interessant ist es auch nur, wenn es denjenigen trifft. Und nachdem ich ja nie gezeigt habe, wie sehr es mich trifft, war es auch relativ schnell wieder vorbei.
Mhm. Ja, aber das ist ein Tipp, den viele oft kriegen. Aber wenn es nicht wirklich verankert ist, dann merken das die anderen natürlich. Ja, wie hast
ganz
du das
genau
geschafft?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich sage ja immer, ich bin als Baby in so wie der Obelix in so einen Resilienztopf gefallen. Aber ich glaube, ich habe sehr früh gelernt, da ja mein frühes Kindheitsleben schon mit Dramen begonnen hat. Ich habe recht früh für mich gelernt, Überlebensstrategien zu entwickeln. Ja, und für mich einfach Dinge gelernt, mit denen ich für mich gut durch die Welt kommen. Und ich habe einen unweigerlich positiven Blick auf die Welt, egal wie schlimm mir Dinge passieren. Es muss immer Licht am Ende des Tunnels geben. Punkt. Und das hat mir, glaube ich, da durchgeholfen. Ja.
Was würdest du sagen, hat die Mobbing-Erfahrung bei dir verändert?
In den ersten Jahren gar nicht viel, weil ich ja immer noch zornig und wütend auf die Welt durchs Leben gegangen bin, quasi. Aber ich glaube, je älter ich wurde, desto mehr hat es den Blick auf andere Menschen. Also ich sage immer, urteilt nicht über Menschen. Ihr wisst nicht, in welchen Schuhen der gerade unterwegs ist und welche Schuhe das er schon angehabt hat. Ja, und geht's einmal ein paar Schritte in den Schuhen von diesen Menschen und dann reden wir weiter. Also dieses globale Aburteilen von Menschen, je älter ich wurde, desto weniger mag ich's und desto weniger versuche ich's zu tun. Es gibt immer den Blick hinter die Fassade. Ja. Und manchmal lohnt es sich und manchmal machst du es halt einfach nicht. Ja. Weil Mobbing hat ja unterm Strich gar nichts mit dir zu tun. Das ist ja das ganz Schlimme daran. Also alles, was sie mir da entgegengeworfen haben, haben sie eigentlich getan aus Bosheit und manche auch, um von sich abzulenken.
Und viele laufen auch mit, damit sie nicht selber betroffen sind, nicht?
Genau, ja.
Mhm. Wann hast du diese Erkenntnis gehabt?
Welche?
Dass es eigentlich nichts mit dir zu tun hat.
Oh Gott, das hat sehr lange gedauert.
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich nicht so offensichtlich, glaube ich.
Nein, Andrea, und ganz ehrlich, das hat ganz viel mit meiner Selbstständigkeit auch zu tun. Das hat ganz viel mit der Weiterentwicklung in mir drin. Das hat ganz viel mit der Weiterentwicklung meiner Person und meinem Leben zu tun. Also ganz spät.
Ich glaube, das können viele nachvollziehen, ja. Findest du dich heute schön?
An manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger, aber das ist eh klar, oder? Also 5 Kilo auf, 10 Kilo auf, wie wir Frauen halt so in unserem Leben sind, gell? Also es gibt halt Momente, da finde ich mich unheimlich super und dann gibt es Momente, da denke ich mir, oh, da kannst du bitte aus dem Spiegel gehen. Ich schmink dir jetzt zwar, aber ich kenne dich nicht, du bist halt so furchtbar. Also ja, das ist normal und das gehört auch dazu. Ich glaube, eine gewisse Selbstkritik ist schon in Ordnung, aber ich glaube auch, dass wir es heutzutage teilweise echt übertreiben. Also ich glaube, wir schießen echt übers Ziel hinaus manchmal.
Ja, es ist auch schwierig mit, was du bei der Grafischen gelernt hast, mit den ganzen Filtern und so weiter und was man täglich sieht.
Ja, aber ich glaube auch, dass es was damit zu tun hat, dass wir den Blick einfach verloren haben für die wesentlichen Dinge. Ja, weil was nützt mir denn Schönheit, wenn ich dort krank bin? Was nützt mir denn Schönheit, wenn ich nichts zum Essen habe? Was nützt mir Schönheit, wenn in meinem Leben alles einfach nur schwarz ist? Ja, gar nichts. Null. Und noch einmal, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, jeder sieht was anderes, was schön ist. Also ich glaube, der Blick aufs Wesentliche wäre halt viel wichtiger als diese Oberflächlichkeit.
Ja, ich glaube einfach, vieles ist auch ein Selbstwertthema natürlich, ja. So wie deine Eltern wirklich versucht haben, deinen Selbstwert hochzuheben und so weiter, ist es ja oft so, dass das nicht so unterstützt wird oder nicht so erkannt wird oder wurde. Heutzutage ist auch schon wieder anders vielleicht, ja. Und dass deswegen die Leute halt dann andere.
Ich glaube aber gar nicht, dass es immer am Elternhaus hängt. Und ich glaube, es hängt wirklich an uns selbst. Ich glaube, es hängt wirklich daran, wie wir den Blick auf die Welt haben. Ja. Und wie es uns möglich ist, vielleicht neue Perspektiven einzunehmen. Ja. Was für ein Umfeld haben wir jetzt, abgesehen von Elternhaus? Denn wie wir alle wissen, wir können uns vom Elternhaus heute lösen. Wir sind nicht mehr auf ewig verdammt, uns Menschen auszuliefern, die uns nicht gut tun. Ja,
also, absolut, aber viele kriegen schon durchs Elternhaus anders mit,
ja,
auf die Reise und das ist schon prägende Jahre.
Absolut.
Ganz als Kind, ja.
Ja, ist es. Wir kämpfen ja unser restliches Erwachsenenleben dann damit, uns von Triggern loszulösen. Juhu.
Kannst du etwas Positives aus deiner Mobbing-Erfahrung gewinnen?
Ja. Also erstens möchte ich gern sagen, dass jeder Mobber auch manchmal gemobbter ist und umgekehrt. Ja, also ich glaube, auch ich habe Menschen verletzt. Ich möchte hier nicht sagen, ah, ich war der Heilige. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wir sind manchmal auch in der Mobbingrolle, ohne dass wir es merken. Ja, manchmal sogar aus Spaß, weil es ja lustig ist, auf jemanden loszugehen, der jetzt irgendein Defizit oder sonst was hat. Also A möchte ich sagen, schaut's gut hin. Fühlt's gut hin und überlegt euch, in welcher Rolle ihr euch befindet. Ja. Und B kann ich sagen, ja, natürlich, denn alles, was mir passiert ist, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja. Und heute bin ich sehr stolz auf mich. Heute bin ich eine erwachsene, glaube ich, sehr gut reflektierte Frau, die halt kein Problem hat, über Tabuthemen zu reden. Na, im Gegenteil, ja. Awareness ist etwas, Aufklärung ist etwas, was ich liebe in allen Bereichen, ja. Ich bin der Meinung, wir sollten ganz offen darüber reden. Und es ist ganz interessant, ich habe meine Hasenzähne nicht operieren lassen, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre damals, nämlich schon als Kind. Ich habe mich gewehrt dagegen und meine Mama war nicht stark genug, sich da durchzusetzen. Ja. Ich habe es dann machen lassen, wie meine Tochter, meine Ältere, eine Zahnspange bekommen hat und die Kieferorthopädin damals gesagt hat, sie werden ihre Zähne verlieren. Und dann habe ich mich zur Kiefer-OP entschlossen, weil es gesundheitlicher Thema war. Nicht wegen der Schönheit. Wenn es um die Schönheit gegangen wäre, wäre ich blieben, wie ich bin. Also schaut's hin, überlegt für euch, was ist es wert, ja, worum geht's in euch selber? Und schlussendlich, egal was uns passiert ist, ja, wir können daraus lernen, wir können was mitnehmen. Und wenn's nur der Umstand ist, dass es halt einfach richtig Arsch war.
Wenn du einen oder eine deiner MobberInnen wieder treffen würdest?
Die können sich nicht mehr erinnern dran. Hab ich schon. Ist recht interessant. Ist auch recht interessant, wie die den Blick auf die Zeit haben und ich den Blick auf die Zeit habe. Das war auch recht lustig. Ja. Und unterm Strich, ja, es ist Geschichte, weißt du? Es ist Geschichte tatsächlich.
Was hat dir geholfen, das loszulassen? Das ist nämlich nicht für alle so einfach.
Also ich würde sagen, der Blick aufs Positive mal grundsätzlich. Ich weiß, dass alle Dinge, die wir festhalten, die uns nicht gut tun, uns schädigen. Das weiß ich mittlerweile. Und ich glaube, dass im Verzeihen und in der Liebe sehr viel Kraft liegt. Ja, und es hilft mir überhaupt nichts. Außerdem warst du in der Vergangenheit, ganz ehrlich. Na, also Gegenwart und Zukunft wär's, ne?
Hast du noch einen Tipp für, wenn wer zuhört, der oder die, der halt gemobbt wird, was man mitgeben könnte?
Redet drüber. Reden, reden, reden und nochmal reden. Und egal, wie beschämend es ist, es gibt heute wirklich so viele großartige Psychotherapeuten, Coaches, Mentaltrainer, was auch immer, ja, Freunde, Familienmitglieder, von denen man es nicht glaubt, ja, oder Nachbarn, ich meine, das klingt jetzt alles total deppert, ja, aber es gibt Menschen, die hören dir zu und die hören dir gern zu oder die nehmen dir einfach in Arm, wenn es notwendig ist, ja, reden, reden, reden und wenn nicht, einfach zulassen.
Das sind perfekte Schlussworte, liebe Monika, außer du möchtest noch was mitgeben.
Nein, das reicht völlig.
Gut, liebe Monika.
Liebe Andrea, danke schön.
Danke schön, dass du heute dabei warst und deine Geschichte geteilt hast. Danke für deinen positiven Ausblick. Ja.
Bitte, sehr gern. Ich danke, dass du so ein wichtiges Thema in Angriff nimmst und das mit vielen teilst. Das ist wunderbar. Andrea, danke fürs Dasein.
Danke, Monika.
Ich nehme mir von Monika mit, dass wir uns nicht von den Meinungen zu unserem Aussehen von anderen beeinflussen lassen sollten und bewundere das, dass sie das schon früh erkannt hat für sich. Ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel für euch mitnehmen und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert auf eurer Podcast-Plattform und das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, Andrea.